Willkommen zurück. Letzte Woche habe ich mit Ehrenfried Konter-Gromberg darüber gesprochen, wie du als Solopreneur dein Business smart und strategisch aufbaust. Wir haben über clevere Strukturen, nachhaltigen Erfolg und die entscheidende Frage gesprochen: Wie kannst du dein Unternehmen so führen, dass es dich nicht ausbrennt, sondern langfristig trägt? Heute gehen wir noch einen Schritt weiter und sprechen über den Freipunkt. Dabei geht es nicht nur um finanzielle Unabhängigkeit, sondern um einen bewusst gesetzten Zeitpunkt, an dem dein aufgebautes Vermögen es dir ermöglicht, aus der aktiven Erwerbsarbeit auszusteigen oder sie nach deinen eigenen Bedingungen zu gestalten. Aber wie erreichst du diesen Punkt? Welche finanziellen Strukturen brauchst du als Solopreneur? Und warum ist es so wichtig, sich nicht nur um Einnahmen, sondern auch um eine langfristige Strategie für Rücklagen und Vermögensaufbau zu kümmern? Ehrenfried teilt in dieser Folge nicht nur seine praxiserprobten Methoden, sondern zeigt auch, welche typischen Denkfehler viele Selbstständige machen und wie du sie vermeiden kannst. Wenn du also wissen willst, wie du deine finanzielle Zukunft aktiv gestaltest und echte Freiheit erreichst, dann bleib unbedingt dran. Jetzt geht's los mit dem zweiten Teil unseres inspirierenden Gesprächs. Du hörst den Smartpreneurs Odyssey Podcast mit mir, Thorsten Welde. Hier geht es um smartes Unternehmertum, echte Erlebnisse und Geschichten, Tools, Methoden und Techniken und ehrliche Insights von mir und meinen Gästen. Schön, dass du dabei bist. Heute geht es darum, wie kann ich mich so aufstellen, dass ich irgendwann mal finanzielle Freiheit erlange. Da gibt es den Begriff Freipunkt, den ihr geprägt habt. Ja. Was bedeutet denn finanzielle Freiheit, wenn ich das aus der Perspektive des Solopreneurs betrachte?
Also wir haben bewusst ein neues Wort geschaffen. Also das Wort Freipunkt gab es vorher nicht. Also Google null und definitiv ein Wort Neuschöpfung. Es hört sich so normal an, dass manche sagen, ja, habe ich gar nicht gekannt. Stimmt, richtig, hast du mich bekannt, ist neu. Weil es andere Worte gibt, die in meiner Meinung nicht unbedingt helfen. Das eine hast du schon genannt, finanzielle Freiheit. Dann gibt es im amerikanischen Bereich immer die Millionärs irgendwie. Also es gibt tausende von Millionärsakademien, wo man dieses Wort der Million genannt wird. Das ist so ein, es ist immer eine Million. Also wie du, der innere Millionär, der äußere Millionär, dann gibt es mir diese ganzen Fragen, Vermögensausbildung oder you name it. Und es gibt noch ein anderes Denkkonstrukt, gerade in Deutschland, der Angestellten, die sprechen über Rente. Mhm. Und Rente ist ein ganz anderes System. Rente heißt, ich arbeite in einer festen Struktur, gebe monatlich in ein festes staatliches System. Und dieses staatliche System, dem ich vertrauen möchte, bezahlt mir am Ende meiner Arbeitszeit für die verbleibenden 20 bis 30 Jahren dann monatlich so und so viel Geld aus. Wir haben in Deutschland ein Klima, wo diesen Strukturen nicht mehr so getraut wird. Ich würde sagen, es ist noch nicht kurz nach 12, so schlimm ist es nicht. Aber es ist nicht so, dass alle sagen, oh, Rente ist happy.
Darauf kann ich mich verlassen, ja.
Ja.
Denn wie hat Norbert Blüm gesagt, denn eins ist sicher oder so, ne?
Ich glaube, das könntest du heute so vollmundig nicht mehr sagen. Es würde andersrum sagen könntest du schon, aber die wüssten, dass sie damit richtig Probleme kriegen würden, weil die meisten würden es nicht mehr so glauben. Und ich hatte vor kurzem jetzt einen Post gesehen von einem Freelancer, der normalerweise über Freelancing spricht, also quasi wie man guter Freelancer ist, diesmal so. Und dann sagte, ich habe mir Rentenstatusverfahren reingeholt, relativ jung, nicht jung, was heißt so, Ende 40 jetzt, ja, also meine Augen so.
Relativ jung, ne?
Ja. Sondern sagte, konnte es nicht fassen, das ist ja, damit kann ich bei weitem nicht das
quasi nichts,
was ich normalerweise jetzt gerade pro Monat mache. Und diesen Denkschock, den haben sich manche noch gar nicht abgeholt. Aber es sind viele, die bei den Rentenansprüchen, die sie hätten, weit unter dem reinkommen, was sie eigentlich sich vorgestellt haben wollen, würden. Und du hast es schon gesagt, in der Selbstständigkeit gibt es ja sowieso die Möglichkeit, das selber aufzubauen. Das heißt, viele Selbstständige klinken sich aus dem gesetzlichen Rentensystem aus. Gibt es verschiedene Wege, wollen wir jetzt nicht diskutieren. Aber sagen, ich mache das selber. Also ich Ich traue mir das zu. Und jetzt gibt es ein Problem. Natürlich wissen wir, alles hat irgendwie mit Geld zu tun. Also es gibt zwei Sichtweisen. Das eine ist, was ich monatlich bekomme, jetzt, hier, heute brauche, um jetzt zu essen, jetzt zu leben, meine Wohnung zu heizen, all die Dinge. Und es gibt einen Zeitpunkt, der später beginnt. Mhm. Und hier beginnt die Diskussion. Wenn es Reichtumskurse gibt, dann wird ein Bild aufgebaut. Ich zeige dir, wie du ganz viel Geld hast. Heute schon, morgen, in Zukunft, forever. Du brauchst nie wieder, Thorsten, darüber nachzudenken, ob du dir ein großes Auto oder ein kleines Auto kaufen musst. Ich bin in solchen Kursen gewesen und es war, vorne stand so einer von diesen Finanzgurus und er sagte, es gab eine Zeit in meinem Leben, da bin ich in ein Restaurant gegangen und ich habe mir die Preise hinten angesehen, wie teuer das Essen ist. Diese Zeit wollt ihr in eurem Leben nicht mehr haben. Ihr wollt in jedes Restaurant gehen und jetzt schaut euch nicht mehr die Preise auf den Speisekarten an. Ihr kauft einfach. Das ist dieses Bild, ey, wenn du Erfolg hast, ist dieses Problem mit Geld überhaupt nicht mehr da. Und das wird mit einer Wolke kaschiert, dass man sagt, du bist ein Millionär, hast 1 Million, 2 Millionen, 3 Millionen, irgendwie. Es wird aber gar nicht in einen Bezug gesetzt. Die meisten Deutschen wissen gar nicht, was für ein Finanzvolumen du brauchst, um 10, 20 oder 30 Jahre zu leben. Unterschätzen das maßlos. Und wir haben gesagt, wir gehen es jetzt mal andersrum an. Mhm. Denn wir wollen nicht mehr mit einem Selbstständigen arbeiten, der sagt, ach, ich denke da gar nicht groß drüber nach, ich habe momentan genug Geld. Und dann sagt, ach, ich möchte später auch weiterarbeiten. Das ist doch gar kein Problem. Also ich werde auch mit 70 und 75, kann ich das alles noch machen. Mhm. Und ich habe gesagt, ich verstehe das. Und ich, es ist auch nicht so, dass ich mit 70 nur noch daddeln möchte am Computer und Computerspiele mache oder so oder Bücher lese oder so. Ich glaube, kann mich schon vorstellen, mich noch zu engagieren, Dinge zu tun, aktiv zu sein, definitiv. Aber wenn du mich fragst, ob ich mit 80 oder 70 noch Verantwortung übernehmen möchte für ein Business-Modeling-Programm, eine Schlagzahl erreichen möchte für Mentoring, Mentees, wo ich Verantwortung übernehme und sage, ich möchte wirklich, kommt der Moment, wo ich sage, ich bin Profi, ich mache das gerne, aber es gibt einen Zeitpunkt, wo ich schrittweise raus möchte aus dieser Verantwortung. Und dann brauche ich das Geld, für mich aufstellen zu können. Wenn ich das nicht mit dem Rentensystem gleichsetze, muss ich das für mich irgendwie berechnen. Und diesen Zeitpunkt, ab wann ich aussteigen könnte und ohne, dass ich operativ weiter Einnahmen habe, quasi in meinem Leben weiter surfe, also eine Wohnung habe, Essen habe, das mache, was ich tue, den haben wir als Freipunkt bezeichnet. Das ist ein Rentenzeitpunkt ist ein rechtlich dir zugesagter, man sagt Anwartschaften oder wie auch immer. Ja. Das heißt, du hast den rechtlichen Bezugszeitpunkt, der wird berechnet, dann musst du das einreichen etc., wird das genehmigt, warum. Und ab dann kommt das Geld, weil du das Anrecht hast. Bei einem Freipunkt ist es anders. Du hast ein Finanzvolumen aufgebaut, das dir ermöglicht, dann selber aus dem, was dort ist, eine Zeit zu leben. Und das ist genau die Frage, wie lange und wie auch immer. Da haben die meisten kein Konstrukt. Mhm. Also die sagen, ja, ich habe da ein bisschen Vermögen, habe ich. Das wird schon ein bisschen reichen. Und das wäre uns zu wenig.
Ja, verstehe. Ja, oder man verschließt sich bewusst davor und sagt, naja, so Vogelstrauß-Prinzip, das wird schon irgendwie gut gehen da, ne?
Ja, wobei, manchmal wird gesagt, die Solo-Selbstständigen werden alle so schlecht, das wäre so wie Künstler, so armes Brot und die machen das und so. Das ist nicht so. Also der VGSD hat Umfragen gemacht. Viele der Selbstständigen sind sehr wohl in dem Thema drin und sagen ja. Und es gibt immer diese klassische Beratung, schließe eine Berufsunfähigkeitsversicherung ab. Und dann gab es immer diese deutsche Tendenz, Lebensversicherung. Ja. Also damit, wenn du verheiratet bist und du im zweiten Jahr einen Autounfall hast, fährst du vor den Baum, damit deine Frau dann sofort 100.000, 200.000 Euro hat und dann 2, 3 Jahre sich umorientieren kann, schließe eine Lebensversicherung. Und das würde übrigens auch eine Rente dann sein. So haben wir auch damals, vor 30 Jahren, uns eine große Lebensversicherung
auf. Also die klassische Denkweise, ja.
Ja, genau. Ja. Würde ich heute nie wieder machen. Also, weil, sagen wir so, der Aspekt des sofortigen Kapitalsauszahlung im Unfallsfall, den akzeptiere ich. Legitim, dafür kann man das, Dafür kann man das machen, auf jeden Fall. Aber um deinen Freipunkt mit Finanzen zu bestücken, ist es nicht das System, weil diese Sachen einfach nicht genug Rendite erwirtschaften oder nicht genug flexibel sind für das, was man braucht.
Okay. Mhm. Welche Schritte muss ich dann tun, also als Solopreneur, um so eine Unabhängigkeit dann aufzubauen?
Und wie immer beginnt es im Kopf. Und das ist auch das, wo wir in der letzten Folge drüber gesprochen haben. Wenn ich mich aus den alten Mustern rausbewege, das heißt, ich bin nicht der klassische Selbstständige, sondern ich baue eine smarte Selbstständigkeit auf, muss ich im Kopf erstmal die Möglichkeit sehen, dass ich das kann. Ich muss wissen, wer ich bin. Ich muss meine Stärken finden, mich das trauen. Es beginnt also im Kopf. Deswegen sind wir solche Fans von solchen Business-Modeling-Systemen, wo du dich einmal innerlich klärst, diese Strukturen machst. Und wir haben immer wieder diese Erlebnisse, wo dann Personen sagen, ich habe das schon alles irgendwie im Kopf gehabt, aber es war so ein Durcheinander. Und jetzt habe ich es auf einmal auf die Reihe gebracht. So, und das Gleiche ist bei den Finanzen. Es ist exakt der gleiche Prozess. Natürlich hast du ein Gefühl, dass du Geld brauchst. Natürlich hast du eine Vorstellung, was später eventuell sein könnte. Und ja, die meisten kennen ihren Kontostand. Also wir leben ja mit Geld. Geld ist eines der wichtigsten Systeme, in dem wir unterwegs sind. Also ohne, dass du Geld bewegen kannst.
Die wenigsten können da komplett aussteigen, ja.
Und halte ich auch nicht für wünschenswert. Ich halte Geld für eine sehr geniale Erfindung. Wir könnten jetzt Systemkritik machen, Kapitalismuskritik und so. Lassen wir heute mal alles weg. Also Geld ist jetzt nicht das Heilige, das nicht. Aber Geld ist eine super coole Entwicklung. Ohne das würden wir als Selbstständige nicht so flüssig miteinander arbeiten können. Meine Vorfahren sind Ostpreußen, viele Bauernhöfe, ganz andere Leben, ganz anderes Ding. Viel weniger Geld im Umfluss, viel mehr Material, Handel und solche Dinge. Also Materialtausch wollte ich sagen. Das heißt, ganz andere Lebenskonzepte, überhaupt nicht flexibel. Da war es nicht möglich, von einem Hof zum anderen mal zu springen, sei denn du hast geheiratet, reingeheiratet oder so. Ansonsten warst du in einem Setting gebunden und 80%, ja, 80% der Bevölkerung damals waren in irgendeiner Form in der Landwirtschaft. Und der Knecht, der eine bestimmte Position hat, durfte nicht heiraten. Er durfte erst heiraten, wenn er eine bestimmte Position hatte. Und dann ist er vom Alkoven aufgestiegen zum größeren Zimmer. Und es gab dann auf dem Bauernhof nur ein Ehepaar, das auch ein Haus bekommen hat, neben dem Altbauern. So, deswegen, also nur um zu sagen, Geld ist eine ziemlich geniale Sache, weil alles, was wir haben an Flexibilität, dass wir sagen, wir können uns bewegen, du kannst in Zypern sein, etc., beginnt erst mit der Frage, bin ich flüssig, bin ich liquide und vertrauen mir Menschen, wenn ich ihnen Geld gebe. Also das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Also, das heißt also, Geld ist wichtig und du kannst damit umgehen, wir können aus dem System nicht aussteigen. Also schauen wir mal genauer hin und sortieren das. Und hier ist es so, dass die wenigsten ein Haushaltsbuch führen, dass die wenigsten wirklich wissen, was sie als Rente bekommen, dass so gut wie keiner in Deutschland ein Testament gemacht hat, also auch das nicht geregelt hat, dass in der Solo-Selbstständige auch der Businessplan nicht der Standard ist. Also 80% der Selbstständigen haben keinen Businessplan, was ich persönlich auch sage, muss nicht unbedingt sein, aber sie kalkulieren viel weniger, als wir denken. Und sie arbeiten eigentlich mit so einem Gefühl, das kommt rein und damit kann man umgehen. Und ich habe mir etwas zurückgelegt und dann kaufe ich mir den neuen Rechner dann, weil das scheint, und für den Urlaub habe ich mir so viel zurückgelegt.
Scheint zu passen, ja.
Ja.
Okay.
Und das sind so, und wenn es ein bisschen verfeinert ist, dann hat man so ein Jar-System, so ein, dieses Marmeladenglas-System aus den USA, dass man sagt, wenn was reinkommt, dann teile ich das auf in diesen Bereich, oder? Das ist schon mal besser als manches deutsche Denken, weil da gibt es zumindest einen Topf, Investment-Topf, wo man sagt, ich mache damit irgendwas. Da sind aber häufig solche Zahlen wie 5% oder 10%, also leg so und so viel zur Seite. Und jetzt kommt die große Frage, ja, wie kommst du zu diesen Aussagen, dass du von dem, was du jetzt bekommst, 5% fürs Essen ausgibst und 3% dafür und so. Und letztes Mal haben wir gesagt, wenn wir beim Geschäftsmodell von hinten her denken und sagen, wo will ich ankommen? Sollten wir das bei den Finanzen auch machen. Und ich bin nicht derjenige, der das Bild erzeugt. Thorsten, wir sprechen jetzt darüber, wie du heute erfolgreich bist, wie du heute die Knete hast, wie du heute keine Finanzsorgen hast. Das große Auto kannst du dir sorgen. Und du hast keine Fußbodenheizung. Klären wir, Mann, da musst du nur mehr Geld verdienen. Wollen wir die Fußbodenheizung rein? Also das machen wir. Also das ist nicht der Level. Ich glaube auch, dass unser Planet A solches Denken nicht mehr wirklich braucht. Das heißt, für mich macht sich Reichtum nicht am Statussymbol fest, also nicht an der Größe der Hütte, der Größe des Autos, der Größe des Swimmingpools. Sind alles relativ schlechte Konzepte in Bezug auf Planet A.
Ja.
So. Fliegen wir also nach hinten und sagen, Thorsten, wann würdest du denn gerne weniger machen? Und das ist schon mal eine erste Festlegung. Mhm. Wo man sagt, ich nehme jetzt bei mir keine Zahl, einfach um das jetzt nicht. Aber es ist definitiv so, ich möchte nicht mit 70 Jahren noch volle Verantwortung für alles tragen in allen Bereichen.
Ja.
Okay, dann sagen wir, wie alt wirst du werden? Und wir haben bei uns jetzt bei diesem Freipunktkonzept einfach mal 90 Jahre gesagt. Das ist statistisch gesehen einigermaßen okay. Mhm. Es wird ein, zwei geben, die 100 werden. Aber wir berechnen das auch nicht so, dass du hinterher auf null bist. Also du kannst es so berechnen, dass alles abschmilzt und mit 90 wäre alles weg. Mhm. Dann würdest du also, wenn du 91 bist, ein Jahr für die Sozialhilfe fliegst. Ne?
Ja.
Das ist übrigens ein Satz zu Deutschland. Du fällst in Deutschland nicht auf dem Betonboden. Also das auch
im Gegensatz zu anderen, ja.
Ja, in anderen Ländern. Ne? Mhm. Also auch um da die Ängste mal abzubauen. Ich kenne mehr als einen alten Menschen, der in geordneten Verhältnissen über das Sozialamt lebt. Mhm. Und die werden nicht auf die Straße geworfen. Die haben zu essen. Und es gibt auch dort Einrichtungen, die okay und gut sind. Weil da findet man das Bild, es gibt bestimmt auch Sachen, die möchte man nicht. Aber ich habe mit Menschen gesprochen, die unter Sozialhilfe im Alter in Deutschland leben. Und ich würde sagen, das ist okay. Ist aber trotzdem nicht das Bild, was ich für mich habe. Und deswegen sage ich, ich möchte mit 90 eigentlich, also bis 90 versorgt sein. Und ich halte es auch eigenverantwortlich, ich möchte dem Staat gar nicht auf der Tasche liegen.
Mhm.
Also ich möchte
das. Ja, soll ja nicht Ziel sein dann, ne?
Ja. Ja, weil was ist das für ein Ziel, dass wir sagen so, also mit 70 geben wir den Löffel ab und ab dann muss die Solidarität übernehmen.
Hm.
Das ist für mich eine seltsame Art von Kommunismus, dem ich nicht anhänge, weil ich sage, wer ist denn dann die Solidarität? Das sind doch andere, die mehr arbeiten. Und dann ist es doch so, dass ich eigentlich dafür verantwortlich bin, dass ich das organisiert habe, dass es funktioniert. Und das geht. Mhm. Also du kannst Vermögen aufbauen. Bedeutet also, ich sage, ich möchte 90 Jahre alt werden. Ich sage jetzt mal mit 70 aufhören, nur um was zu sagen.
Mhm.
Ich werde etwas früher aufhören wollen, aber wir machen es jetzt mal einfach. 70 bis 90 haben wir 20 Jahre. Dann brauche ich dort etwas, was an Geld rausgeht. Und das sollte man sich einmal aufschreiben. Und man sollte, das nennen wir Lebensvorausschau, sagen, was werde ich ungefähr brauchen? Und jetzt beginnt schon das Raten bei vielen im Kopf hier, was setzt sich da denn an? Und du hast dieses ganze spooky Ding mit Inflation, mit wie teuer wird meine Miete sein und so weiter und so fort. Gehen wir jetzt nicht drauf ein, aber bei dem, was wir dort tun, ist es so, dass wir das durchgehen und sagen, setz da was ein, damit du für dich Größen hast. Rechne das mal durch. Und wenn du das durchrechnest, kommst du auf Finanzvolumina, die du für 20 oder für 30 Jahre brauchst.
Hm.
Und es ist kein Geheimnis, das wirst du auch durchspüren, das sind keine 50.000 Euro, die du brauchen wirst, es wird mehr sein. Und jetzt fliegen wir nach vorne ins Heute und sagen, was hast du heute schon? Und da ist es so, dass es nicht darum geht, zu sagen, du brauchst nur einen großen Berg von Kryptos, sondern dass wir jetzt sagen, was hast du alles bei dir in dem Leben, was später reinkommen wird? Und das kann eine Erbschaft sein. Das kann ein Restrentenanspruch sein, den du irgendwie hattest. Das kann verschiedene Finanzstränge geben. Und sich da jetzt Klarheit darüber zu verschaffen, das ist der erste Weg. Und es beginnt an zwei Punkten, in deinem heutigen Jetzt. Da raten wir zu einer Vermögensbilanz und zwar zu einer, die dein gesamtes Leben umfasst, nämlich privat und beruflich. Und das machen die wenigen. Manche haben eine berufliche Bilanz, also für die Firma. Und dann haben sie privat keine Bilanz. Manche haben privat so eine Aufstellung, was sie haben, haben ihre Selbstständigkeit aber außen vor gelassen. Also wir sagen, nee.
Ja, verstehe.
Mach eine Gesamtbilanz.
Einmal ganzheitlich.
Mhm. Komplett. Und zwar wirklich, so wie du es weißt, eine echte Bilanz. Und was die meisten ja auch nicht wissen, die Bilanz lebt ja. Es ist nicht so, dass du das einmal aufschreibst, sondern die Bilanz wird immer bilanziert, damit du immer weißt, wie die Salden sind, damit du siehst, es gibt dann einen Wert in dieser Bilanz, das sogenannte Nettovermögen. Und das Nettovermögen kannst du definitiv feststellen. Das ist quasi dann dein
aktiver minus passiver.
Und für die, die diese Worte nicht so kennen, im Prinzip, du hast einen Kontostand, sag ich mal. Also es sind 100.000 drauf und du hast einen Kredit für 20, für 50.000 aufgenommen, hast du also minus 50.000, 100.000 plus, ist dein wirkliches Nettovermögen in diesem Fall 50.000, weil du ja die Schulden bedienen müsstest und die Passive wieder auf Null kriegen musst. Und da haben viele schon mal nicht das richtige Gefühl, dass sie sagen, ich habe ein Haus, wie viel ist das wert, ich habe dieses, ich habe jenes. Und auch diese Rentenansprüche werden häufig gar nicht abgeholt. Man hat diesen Rentenbescheid sich gar nicht mehr vorberechnen lassen, man weiß es gar nicht, was da reinkommt. Und das ist quasi, du fängst vorne an, was ist eigentlich da? Und du gehst nach hinten und da waren wir ja schon mal, dass wir sagen, was möchte ich? Möchte ich in Zypern sein? Möchte ich weiterhin, wie bei uns, am Rande eines Naturschutzgebietes sein? Möchte ich da? Möchte ich dort? Das musst du nicht auf den Komma haben, nicht auf die Erbse, ja, aber dass du sagst, okay, hier bin ich ungefähr und da bin ich ungefähr. So, und dann beginnt die Frage, was muss ich tun, dass ich in dieser Mitte dieser zwei Punkte an einer Stelle sagen kann, wenn ich zu diesem Tag das als Vermögensmasse habe, dann kann ich ganz beruhigt, relativ beruhigt, in unseren unruhigen Geldtagen, relativ beruhigt die nächsten 20 oder 30 Jahre im Alter mich frei bewegen.
Okay, und das ist der Freipunkt dann, ne?
Das ist der Freipunkt. Und er unterscheidet sich von der Rente, weil ich ihn selber verwalte, weil ich ihn selber bestimme und, das interessiert viele Personen, weil ich ihn auch, wenn ich mich gut verhalte, nach vorne holen kann. Beim Rentensystem, theoretisch könntest du es auch, du kannst freiwillig aufzahlen, also du könntest zur Rente gehen und sagen, hier habe ich ein paar hunderttausend Euro, gebe ich euch. Das machen sogar einige Personen, wenn die hinterher merken, dass die Rente knapp wird. Manchmal ist es auch sinnvoll, aber es klingt nicht nach dem allerbesten Invest. Also unter Renditegesichtspunkten ist es, will nicht zu tief reingehen. Also aufzahlen kann Sinn machen in einer staatlichen Rente, es muss aber nicht Sinn machen. Im Freipunkt ist es aber so, dass ich tatsächlich sage, ich fühle mich verantwortlich für mich selber und ich möchte, dass ich in diesen Jahren die Vermögenswerte selber darstellen kann, die ich brauche. Und wenn dann in eine Teilrente reinkommt, alles okay, dann ist es ja so ein Basic-Rauschen, alles gut. Aber
es ist ein Baustein von vielen und nicht der Baustein schlechthin.
Korrekt. Ja. Und diese Klarheit, und das ist meine Erfahrung jetzt aus vielen Beratungen auch, es gibt einige, ja, das sind Freaks, die haben das. Und es gibt auch Aktienfreaks, die haben also, da legst du echt den Löffel an und sagst, Mann, das sind Trader schon, ja. Aber das sind von 110, sag ich mal.
Ja.
Und wir sprechen jetzt von den anderen 90. Und zwar den normalen Selbstständigen, die viele arbeiten, sagen, doch, das ist wichtig, ich habe mich auch ein bisschen darum gekümmert und ich hatte ja eine Lebensversicherung. Habe ich die noch? Doch, ich zahle da irgendwie ein, das habe ich auch schon gesehen.
Einmal im Jahr wird es abgebucht.
So. Genau. So. Und die sagen, ich habe auch ein Gefühl, wo ich hin möchte und ich weiß auch ungefähr, wann ich aufhören möchte. Aber sie haben es nicht wirklich, sich mal zwei, drei Tage hingesetzt, das zusammen zu. Und das merken wir daran, dass wenn wir sagen, ist doch ganz einfach, wir haben hier diesen Nettoverlust, trag doch mal ein, was du hast und das, was du quasi deine Schulden und deine zeigst, dass die meisten das nicht sofort können, weil sie die Papiere gar nicht sofort finden. Das heißt, das schaffen viele nicht in einer Stunde. Weil sie sagen, stimmt ja, warte mal, wo der Ordner 15 war da, die Kontobelege waren auch, da sind sie, Online-Zugang hier. Und du merkst an dieser Suchbewegung, dass sie es nicht in der Mitte an einer Stelle zusammengelegt haben.
Ja.
Da beginnt die Flugfreiheit, dass ich sage, ich habe auf einmal es zusammengetragen, ich sage, okay, da stehe ich. Und es gibt dann ein Aha-Moment, weil das wirst du schaffen, Thorsten. Also wenn du sagst, ich hole das zusammen, musst vielleicht ein bisschen suchen, aber das kriegst du hin. Also du, irgendwann hast du ein Gefühl, doch so grob, das habe ich jetzt ungefähr. Dann kommt der Moment, dass du sagst, da stehen die, sag ich mal, da stehen 800.000. Du sagst, ich habe so viel Immobilien, so viel das und so, 800.000. Und du sagst, ich möchte bis 90 und ich möchte mit 70. Dann kommt die große Frage, 800.000.
Doch 20 Jahre.
30 Jahre, passt das. So, jetzt musst du ein System haben, dass du sagst, wie ist das? Musst es gegenrechnen und das kann man machen, das kannst du machen, du kriegst dann ein Größenverhältnis. Und dann ist es häufig so, dass du sagst, okay, ich habe da schon etwas, aber das würde bedeuten, ich kann nicht mehr so viel pro Monat ausgeben, wie ich das jetzt tue. Dann müsste ich eigentlich um die Hälfte runter. Und manchmal ist es okay, weil wenn du eine große Wohnung hast und sagst, ich ziehe um eine kleinere Wohnung, das ist für mich alles kein Thema und das fällt weg, ist es durchaus, das Downsizing im Alter, keine schlimme Variante. Also das ist durchaus denkbar, wenn ich es bewusst tue.
Wenn ich da mal kurz eingrätschen darf, weil es gibt ja auch so eine Bewegung, vor allem auch unter jüngeren Leuten, dieser sogenannte Frugalismus, dass ich mich sehr stark einschränke, so viel wie möglich irgendwie zur Seite lege, um diesen Freipunkt, okay, die nennt es dann in der Regel finanzielle Freiheit, nach vorne zu verlegen. Ja. Mit Anfang 40 oder sowas, so finanziell frei zu sein, dass ich mein Leben leben kann dann. Ne?
Ist ein sehr simpel. Also wir haben in dem Buch, was wir geschrieben haben, in dem Freipunktbuch, haben wir Smart Business Freipunkt, haben wir vorne ein Kapitel über psychologische Patterns, also Vermögenspatterns. Und die Frugalisten sind ein Pattern davon, was wir drin haben. Und wir haben mit Oliver Nölting auch ausgetauscht. Also Oliver Nölting ist so ein führender Frugalist in Deutschland. Und der kommt relativ früh rein. Also der hat schon. Und es ist so, die haben also, holen sich Möbel vom Sperrmüll und geben so gut wie kein Geld aus, verdienen auf der anderen Seite gut und haben eine sehr hohe Sparrate. Mhm. Und das ist eben das, was viele nicht verstehen. Viele sagen, ich lege doch Geld zur Seite. Und wenn du sagst, wie hoch ist denn deine, wir sprechen übrigens von Sparquote und nicht Sparrate. Sparrate ist ein fester Betrag, der aber nicht im Verhältnis gesetzt ist zu deinem Gesamtvermögen.
Prozentual, ja.
Genau. Und entscheidend ist die Quote. Und viele sagen, das sind doch schon 500 Euro, die ich gebe. Das ist doch viel Geld pro Monat. Und wenn du jetzt sagst, was ist denn das für eine Quote, dann sind das in dem, was sie brauchen, so vielleicht 5%, ja? Mhm. Und wenn du dann bei den Frugalisten hinschaust, dann siehst du, die haben da nicht 5%
stehen. Nee, das ist dann eher 60 oder sowas dann. Ne?
40,
oder
mehr. 50, 60 Prozent. Und dann verstehst du auf einmal, warum die ein ganz anderes Volumen entwickeln in ihren Depots. Und diese Zusammenhänge sich deutlich zu machen, das ist wichtig, dass du die Dimensionen verstehst. Das eine ist, du unterschätzt die Menge des Geldes, die du brauchst, um 20 Jahre wirklich jeden Monat Geld auszugeben. Also relativ simpel, wenn du sagst, ich brauche 5.000 Euro im Monat. Wir würden sagen, ein Jahr hätte 10 Monate, sind das 50.000 Euro. Ohne Zinsen jetzt, machen wir 50.000. Wenn du das 10 Jahre machst, sind das 500.000. Mache ich das 20 Jahre, sind das
1 Million. Eine Million.
So. Und das ist jetzt mal, um diesen Begriff des Millionärs zu brechen. Ich sage, jeder Selbstständige muss Nettovermögensmillionär werden, wenn er seine Kurve hinter ihr bekommt. Und die meisten sind aber innerlich auf dem Zeiger von 100 bis 200.000 Euro. Da ist ein Gap. Ja. Und wir haben als Benchmark eine beamtete deutsche Grundschullehrerin angesetzt und haben die gegengerechnet, was für ein Rentenvolumen hat die durch ihre Bezüge. Ganz grob, also müssen wir jetzt nicht im Detail, ist 1,2 Millionen Euro hat die an Rentenzusprüchen liegen. Das bedeutet also, wenn du einem deutschen Lehrer begegnest, steht vor dir ein Millionär. Und zwar sogar ein guter Millionär. Und das setzt nochmal ein paar Sachen ins Verhältnis. Und diese Lehrerin wird sich keinen Porsche kaufen. Diese Lehrerin hat nicht ein Haus, was also Swimmingpool hat und Dachterrasse und was weiß ich was. Sondern sie lebt ein relativ normales Leben. Und auch ein Frugalist lebt ein sehr normales Leben. Passioniert, ambitioniert, lustvoll, aber der geht halt nicht jeden Tag in die Restaurant und geht bei der Speisekarte hinten nicht auf den Preis. Bestellt alles.
Bevor wir weitermachen, kurz etwas in eigener Sache. Gefällt dir mein Podcast? Dann hüpf doch schnell rüber zu Apple Podcasts oder Spotify und zeige dem Smartpreneurs Odyssey Podcast ein bisschen Liebe. Bei Apple Podcasts findest du die Bewertungsmöglichkeit in der Sendungsübersicht unter Bewertungen und Rezensionen. Dort kannst du auf 5 Sterne klicken oder wie viel du auch immer für geben möchtest. Und als Sahnehäubchen noch auf Rezensieren klicken und ein paar nette Worte hinterlassen. Bei Spotify ist das Bewerten etwas versteckt und momentan auch nur in der mobilen App möglich. Geh in der Sendungsübersicht auf die 3 Punkte und dann auf Show bewerten. Das Ganze dauert nur ein paar Sekunden, bedeutet mir und dem Podcast aber unglaublich viel. Und du kannst es auch für deinen eigenen Vorteil tun. Je mehr und besser der Podcast bewertet wird, desto größer das Interesse zukünftiger Gäste. So ist auch in Zukunft sichergestellt, dass du großartige Inhalte, spannende Interviews und exklusive Insights bekommst. Schon mal ein riesiges Dankeschön im Voraus und weiterhin viel Spaß beim Zuhören. Ach ja,
Und falls du noch nicht dabei bist, geh nach dieser Folge am besten gleich auf die Webseite vom Smartpreneurs Odyssey Podcast und melde dich für den Newsletter an. Nur so bist du hautnah dabei und erhältst Insights und Stories, die jeder will, aber nicht jeder bekommt. Ich zähle auf dich. Und jetzt geht's weiter im Text.
Was ist eine Anekdote für dich? Wir hatten uns mit ein, zwei sehr vermögenden Menschen auch quasi im Austausch gewesen, auch in der Schweiz. Und wir sind mit dem einen essen gegangen hier in Deutschland. Für den war es vollkommen klar, dass an einem Abend 700, 800 Euro auf den Tisch gelegt werden. Das war für ihn normal. Und ich bin damals vom Tisch gekippt. Also wenn ich aus dem Restaurant gehe, dann komme ich nicht an die 200 Euro ran mit Brigitte. Ja.
Ja.
Das war für ihn überhaupt kein Thema. Weißt du? Also Vorgang, Nachgang, Zwischengang, alle Getränke. Nee, nicht in offener Wein. Ab in den Keller, zwei Flaschen davon. Du schaffst es, auf 800 Euro zu kommen. Also wenn du das willst.
Geht schnell, natürlich.
Ich habe nichts gesagt. Ich habe es genossen. Toller Abend, alles gut. Aber wenn du halt jetzt sind wir bei der Einnahmeart. Wir hatten bisher gesagt, Vogelisten, Sparrate etc. Das ist die Frage, was gebe ich aus? Und jetzt kommen diese beiden Sachen. Du hast auf der einen Seite dein smartes Konzept, wo Geld reinkommt, was du optimieren kannst, wo wir letztes Mal drüber gesprochen haben. Und ich sage, du wirst nur mehr Geld verdienen, wenn du Dinge tust, wo du stark bist, wo du nicht in den Stundenlosvergleich kommst mit irgendwelchen Niedriglohn-Jobs. Also musst du ein Experte, ein Profi sein an dem Punkt. Jemand, der wirklich etwas bringt. Und du musst es in einer Weise verpacken, dass du es gut verkauft bekommst. Das ist smart. Ja. So, wenn das reinkommt, kommt der Effekt, oh, ich habe ja gut Geld, dann gebe ich es aus. Und das musst du brechen, indem du weißt, was du eigentlich später brauchst. Und heißt es tatsächlich, dass du im Lebensstandard runtergehst und im Investitionsvolumen nach oben.
Mhm.
Und das ist eine Botschaft, die nicht alle hören wollen. Die meisten wollen die Botschaft hören.
Ich lebe doch hier im Jetzt, ja?
Ja.
Ja. Genau. Ich möchte jetzt Spaß haben und so, ja.
Ja. Mhm. Ja. Und ich sage immer, wir werden Spaß haben. Aber wer sagt denn, dass du 800 Euro am Abend ausgeben musst fürs Essen und dann Spaß hast?
Also genau.
Wo macht man den Spaß fest?
Ja. Das ist genau der Punkt, ja. Also das ist auch ein ganz krasser Unterschied, den ich gemerkt habe, nachdem ich nach Zypern gezogen bin, ja. Also hier ist viel weniger, also hier gibt es natürlich auch sehr viele Reiche, ja, die das auch entsprechend zeigen. Und es gibt sehr viele Russen hier, die wahrscheinlich Multimillionäre sind und denen es scheißegal ist, was sie ausgeben, weil sie einfach genügend haben, ja. Aber sage ich jetzt mal, die einfache Art von Menschen hier, die hier leben, die haben ganz viele Dinge, die Spaß machen, die nicht viel Geld kosten.
Ja.
Und sei es nur irgendwie ein Spaziergang am Beach oder sonst irgendwas, ja. Also gibt ganz viele Sachen, wo ich einfach nicht viel Geld ausgeben muss. Abgesehen davon, wenn ich jetzt hier in eine einfache Taverne gehe, kriege ich ein gutes Essen, zahle ich wahrscheinlich irgendwie ein Drittel von dem weniger, was es in Deutschland kosten würde als Beispiel. Wobei Absolut. Sich das auch so ein bisschen ausgeglichen hat in den letzten Jahren. Ne?
Und, ja. Und die digitalen Nomaden spielen ja damit auch mit dieser Geo-Arbitrage und sagen, das bauen wir, verdienen in Deutschland und leben woanders. Das macht auch Sinn an manchen Punkten. Also deswegen bist du in so einem Modell drin, dass du quasi, deine meisten Kunden sind deutsch wahrscheinlich, nicht?
Mhm. Ja.
Genau. Dann hast du im Prinzip genau das so, du hast einen Lebensstandort gewählt, wo die Ausgaben geringer sind, trotzdem ein hohes Lebensglück, weil es an manchen Punkten schöner ist als Deutschland. Das ist, und du hast auf der anderen Seite stabiles deutsches Publikum als Kunden jetzt, wo du auf dem Einnahmeniveau bist, was du in Deutschland erzählst.
Das höher ist, ja. Aber ich habe, Entschuldigung, wenn ich das nochmal präzisiere, ich habe gar nicht diesen Geo-Arbitrage-Effekt gemeint, ja, weil Zypern ist eine Insel, hier ist eigentlich sehr viel teurer oder auch teurer als in Deutschland oder auf dem Festland.
Okay.
Das heißt, ich habe hier gar nicht so die Einsparmöglichkeiten. Das war vielleicht vor 5, 6 Jahren anders, aber ich habe mehr Möglichkeiten, sag ich mal, Dinge zu machen, die Spaß machen, die Lebensqualität bringen und nichts kosten. Einfach ja, blöd auf der Dachterrasse zu sitzen und aufs Meer zu glotzen als Beispiel. Ja.
Ich hole das auch nochmal runter. Also ich habe mit vielen digitalen Nomaden quasi diskutiert. Ist es sinnvoll, aus Deutschland rauszugehen oder nicht? Also Zypern, Estland. Das ist, wollen wir nicht zu Ende diskutieren. Es gibt verschiedene Wege, glücklich zu werden.
Genau.
Das System in Deutschland ist gar nicht so schlecht, auch in der Altersversorgung. Also, und häufig ist es so, man geht weg für eine Zeit und kommt dann doch wieder nach Deutschland zurück. Also so gesehen muss man sich das genau ansehen. Der entscheidende Punkt, das ist der nach dem Lebensglück. Mhm. Weil du schaffst es in jedem Land, dein Geld auf den Kopf zu hauen. Also wenn du es willst.
Ja, definitiv.
Und wenn du es möchtest, schaffst du es in jedem Land, glücklich zu werden. Sage ich jetzt mal. Das ist eine Frage im Mindset. Ich habe eine kleine Anekdote gehabt. Nicht Anekdote. Wir betreuen eine Frau, die im Spa-Bereich Beraterin ist. Also quasi, wie man Wellnessbereiche aufbaut, auch im Luxusbereich. Deswegen auch in Luxushotels unterwegs war. Und sie sagte mir, es gibt einen Unterschied, welche Menschen du in den Bereichen betreust. Wenn du in diesen ganz super teuren, also in Dubai und Schweiz und so, diese ganz teuren Teile reingehst, sagt sie, interessiert diese Leute die Gesundheitsinformationen nicht. Die wollen zu jeder Zeit klingeln. Du bist der Servant, du gehst rein, du machst die Massage, irgendwas raus. Du zählst als Person nicht. All dein Wissen ist nicht gefragt. Die wollen nur bequem. Und wenn sie dran sind, sind sie dran. Und sie sagt, das, was ich möchte in meinem Leben, ist in den kleinen, familienorientierten Wellness-Hotels die Ernährung machen, die Gesundheitsberatung machen, die wirkliche Rückengesundheit machen. Die wissen, was sie tun und wo die Leute auch zuhören. Es war für mich nochmal so ein Augenöffner, dass ich sage, was ist eigentlich Glück? Also wo beginnt das? Was ist das für eine Haltung im Kopf?
Ja.
Und das zieht sich, glaube ich, in allen Bereichen, beim Essen durch, beim Haus, wie wir mit Tieren umgehen. So, und jetzt kommen wir zurück zu dieser Sache mit dem Freipunkt. Wenn ich ein normaler Selbstständiger bin, dazu zähle ich mich. Also ich glaube schon, dass wir gut sind. Also Brigitte und ich, würde ich sagen, wir sind schon. Und ich glaube auch, Thorsten, dass du ein guter Selbstständiger bist, dass du eine gute Arbeit machst, dass du dein Geld verdienst und dass du das auch wirklich verdienst. Und es ist vollkommen in Ordnung, wenn du auch ein bisschen mehr verdienst als jemand, der sich nicht so gut aufgestellt hat. Also so gesehen. Aber wir sind nicht die Cracks, die ein Privatflugzeug haben wollen, haben müssen, was auch immer. Und in dem Bereich, wenn wir unsere Schritte machen wollen, wenn wir frei sein wollen, also diese finanzielle Freiheit erreichen und mit diesem Freipunkt, ab dem wir das sagen können, doch, du musst jetzt auch deiner Lebenspartnerin gegenüber verantwortlich sein. Du, jetzt mache ich ein bisschen weniger. Da musst du tatsächlich zwei Dinge tun. Du musst dir einen Überblick verschaffen. Und das geht nur mit Rechnen und Sachen recherchieren. Mhm. Und du brauchst die Formeln und du musst die Bezüge kennen zwischen Investitionen, Sparquoten, was an Renditen ungefähr denkbar ist. Und vor allem, du darfst die Dimension nicht unterschätzen, die du hinterher brauchst. Und dann glaube ich, dann ist es möglich, ein glückliches Leben zu führen, selbstbestimmtes, ohne dass du diesen Geldwert, das sich im Vermögen aufbaut, dass du den falsch einschätzt. Weil das klingt schon gut, wenn du mal sechsstellig auf dem Depot da steht. Das relativiert sich aber, wenn du weißt, das brauche ich auch.
Ja, genau. Das ist jetzt nichts, was man irgendwie was Tolles gönnen kann oder so.
Genau, aber das ist jetzt wiederum der Satz, wo ich sage, doch, wir gönnen, und zwar, das ist das Geld, was uns einen Freipunkt ermöglicht. Mhm. Ein Freipunkt ist ein gigantischer Luxus. Es ist der Luxus, dass ich im Kopf sagen kann, aber jetzt, Thorsten, machst du nur noch Podcasts, wenn du möchtest. Ja? Also wenn du das willst, do it. Oder du machst weniger. Oder du machst es woanders. Wie auch immer. Das ist das mit dem Freipunkt. Und häufig bist du mit 30, mit 40 noch nicht an dem Punkt, dass du mit gutem Gewissen sagen könntest, ich gehe jetzt runter. Weil dann ist die Perspektive nach vorne noch zu hoch. Du weißt nicht, wie viel. Also musst du dich rantasten. Das heißt also, ich habe nicht das Bild, ich bin jetzt super reich, ich kann machen, was ich will, sondern ich habe das Bild, ich habe einen Plan und ich habe eine Ruhe im Nervenkostüm, weil ich weiß, doch, wenn das so weitergeht, kann ich das ein Jahr oder zwei Jahre nach vorne holen, wie ich möchte. Das meinen wir mit Freipunktmanagement. Du lässt also die Vermögensbilanz immer mitlaufen und dann trägst du natürlich ein, hat sich die Inflationsrate erhöht, ja oder nein? Ist das Vermögen größer geworden, kleiner geworden? Hast du was investiert, hast du nicht? Und dann ist das wie so ein kleines Gummiband. Manchmal machst du einen Schritt nach vorne und sagst, oh, wenn das so geht, könnte ich ja noch ein Jahr nach vorne. Mhm. Und es gibt auch manchmal Jahre, wo es nicht so gut geht, wo du sagst, oh, ich hatte jetzt einen, der sagt, das hat mich gerade 6 Monate gekostet. Ja. Zack. Ah. Musst du natürlich wieder verschieben, weil du sagst, nee, wenn ich genau hinschaue, dann lieber doch noch nicht dann. Das ist aber ein bewusster Umgang mit dem Thema und nicht, ich schaue mal, ob es kommt.
Was ich schön finde an diesem Konstrukt ist, viele selbstständige Solopreneure schauen ja eher auf ihr System, wie sie ihr Business aufbauen, ja. Systematisiere alles und so weiter. Ist ja alles gut und schön. Aber das ist ja auch ein System dahinter, wie ich mich dann für das später aufstelle, das systematisiere. Und ich würde mal sagen, so die allerwenigsten in meinem Dunstkreis können wirklich präzise sagen, okay, wenn jetzt mein Portfolio an einem Tag 5% runtergeht, dann sind das 6 Monate, die sich mein Freipunkt verschiebt oder sowas. Ja.
Ja. Weil ihnen bestimmte Zwischenformeln fehlen. Also das eine ist, sie haben sich die Aufgabe nicht gemacht, das zusammenzutragen, das ist das eine. Und das zweite ist, in Deutschland wird uns nicht beigebracht, wir wissen nicht, was für ein Rentenvolumen wir brauchen, wir wissen es nicht. Wir sagen, da kommt was. Man weiß, was man monatlich vielleicht bekommt. Also man sagt, das ist vielleicht eine Rente für 900 oder so, aber du hast irgendwie die Bezüge zu diesen großen Zahlen nicht. Und du hast die Zahlen nicht, was sind das für Sparquoten, wenn ich dann das erreichen will, und du hast keine Zahlen, wenn ich ein Depot aufgenommen habe, was kann ich denn abschmelzen, in welcher Reihe? Mhm. Die Banker tricksen immer rum. Die machen dir immer eine tolle Chart und sagen, also Depot baut sich so auf und dann schmilzt das ab und so. Und das regeln wir für sie, da müssen gar nicht nachdenken und sie kriegen pro Monat. So, und die lassen dich bewusst, also du hast dann irgendwie so Graphen, aber wenn du fragst, was ist denn das für ein Volumen? Also wie viel Prozent schmilzt du denn dein Depot pro Ja, stehst du im Regen und die meisten sagen, weiß ich nicht, also kann ich da 10% rausnehmen, kann ich was auch immer. Und das sind solche Sachen, diese Größen, das sind gar nicht viele, aber es sind doch ein paar und die musst du einmal ins Verhältnis setzen. Jetzt gibt es 2 Arten von Menschen. Also die eine Art sind Menschen, die sagen, nee, das will ich nicht, hab mir schon mehrmals. Nee, das möchte ich nicht, da muss ich ja jeden Tag nachrechnen. Und wir sagen, ganz so schlimm ist es nicht. Also Haushaltsbuch solltest du führen, wobei wir das nicht mehr Haushaltsbuch nennen, das nennen wir Flow-Tracking, also quasi wo das Geld hingeht, dass du schon ein bisschen Überblick hast.
Ja.
Ja, aber es geht nicht darum, dass du jetzt bei jedem Euro vorher nachdenkst, darf ich mir ein Eis kaufen, ja oder nein? Und wenn ich dann, also darum geht es nicht, aber es geht darum, ein Gespür zu haben. Aber es gibt einige, die steigen da aus, die sagen, nein, ich möchte das nicht. Ich möchte einfach lockerer mit dem Geld umgehen. Mhm. Und wenn ich halt 50 Euro im Portemonnaie habe, dann gebe ich halt aus oder nicht, so wie es geht. Kann ich akzeptieren, aber es wird nicht zu der Klarheit führen, dass ich weiß, was passiert.
Das wäre die Konsequenz, ja.
Mhm. Ja. Und das Zweite ist, dass es Personen gibt, die sind echte Mathematiker, die wollen das. Also die rechnen das durch. Mhm. Die übertreiben das auch manchmal. Also die gehen jede Woche rein und gehen alle und überlegen, ob ich, wenn ich Sonderverkauf das mache mit dem und das kombiniere, also nochmal 50 Euro gespart und so. Funktioniert, also damit hast du definitiv eine Übersicht, aber das ist psychologisch jetzt so eine Art Klammereffekt. Mhm. Wir wollen mit diesem Vorgehen nicht erreichen, dass Geld das wichtigste Thema in deinem Leben.
Okay, das ist eine schöne Aussage, ja. Mhm. Damit kann ich was anfangen, weil es soll ja nicht den Alltag bestimmen, aber es soll diesen Stellenwert haben im Leben, den es braucht, damit ich verantwortungsbewusst und vor allem überhaupt mal bewusst damit umgehe. Ja?
Ja. Ja.
Das ist, glaube ich, der Unterschied dann. Mhm.
Ich habe eine Geschichte aus meiner Biografie, als ich ganz jung war. Und mein Vater ist, also sowohl die Familie von Brigitte als auch von mir sind nicht Selbstständigkeitsfamilien, sondern Angestelltenfamilien. Und Selbstständigkeit war jetzt nicht einfach. Da habe ich mich schon in die Selbstständigkeit zu gehen. Und es gab eben kein Vorbild, weil mein Vater hat anders gedacht. Der hat noch eine Rente gedacht, total. Und dann haben wir uns einen Berater gesucht, der uns so ein bisschen in die Selbstständigkeit eingeführt hat. Es gab in Deutschland nichts an irgendwelchen Hilfestellungen. Ja, so. Und er hat uns gesagt, und das fand ich ziemlich spannend, er sagte, am Anfang war ich nervös. Also ich habe kommen die Aufträge rein, kommen sie nicht rein? Habe ich genug Geld? Und ich habe dann immer rangeklotzt, damit das auf jeden Fall irgendwie stimmt. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, das ist psychologisch für mich so eine Achterbahn. Und dann habe ich angefangen, Geld zurückzulegen. So lange, bis ich 100.000 DM war das Ganze. Sehr lange. Ja. Dann hatte ich 100.000 DM auf dem Konto liegen. Das habe ich zur Seite gelegt. Und er sagt, von dem Augenblick an habe ich ruhiger geschlafen. Weil ich wusste, wenn jetzt die drei wichtigsten Kunden, die ich habe, brechen ab, dann, ja, okay, dann nehme ich diese 100.000 und baue das neu auf und alles gut. Mhm. Und er sagt, vorher habe ich diese Ruhe psychologisch nicht gehabt.
Ja.
Und seitdem ist dieses Wort Rücklage für mich eine relativ wichtige. Es gibt also taktische Rücklagen, die du hast, mhm, und es gibt Altersrücklagen. Und alleine das solltest du unterscheiden. Also wenn du, mhm, die meisten benutzen ihre Altersrücklage als taktische Rücklage. Die sagen, wenn es irgendwie schwierig
wenn geht. Wenn irgendwas passiert, ja, genau. Mhm.
Gehe ich in mein Altersvermögen rein, zack. Das ist nur nicht lustig, weil dann ist das Altersvermögen weg. Mhm. So, das einfach nur als Bild. Und bei ihm war das so, dass ich sage, habe ich verstanden. Und es ist de facto so, das Geld spielt nicht mehr so eine große Rolle, wenn du eine Rücklage hast. Du musst nicht jeden Monat darüber nachdenken.
Ja, es gibt dir Sicherheit dann auch.
Ja.
Und ja, egal was kommt, aber wenn du, sag ich jetzt mal, eine taktische Rücklage hast, dass du mal 6 Monate oder ein ganzes Jahr überbrücken kannst, ohne deine Altersrücklage anzubrechen oder ohne auf Hilfe von außen angewiesen zu sein, dann gibt es dir auch so eine gewisse Souveränität.
Ja.
Und ja, ich kann ganz anders auftreten, ja, und ich, ja, muss vielleicht auch nicht jedem Auftrag hinterherhecheln und vielleicht, ja, noch irgendwie, keine Ahnung, mit Preisnachlässen um mich werfen oder sowas, ja, weil ich immer Angst habe, dass meine Auftragsbücher voll werden oder so, ne?
Absolut. Ja. Und das passiert tatsächlich, und wir sprechen immer von Wunschkunden. Mhm. Und die ersten 15 Jahre lang hatten wir Kunden, die uns gebucht haben, die haben uns beauftragt. Und wir sind zu den Spielregeln der Kunden in die Projekte gegangen. Und es gab immer irgendwelche Gatekeepers, also Einkäufer, mhm, Vorstandschefs, you name it, die dann irgendwann mit dir am Tisch saßen und sagten, so und blablabla. Und am Schluss hast du noch irgendwas reingedrückt bekommen, was du noch mitmachen musstest oder so. Und du hast es aber gemacht, weil du gesagt hast, sonst kriege ich den Auftrag nicht, bis hin zur Ausschreibung. Und irgendwann haben wir gesagt, ich habe gesagt, ich mache an keinen Ausschreibungen mehr mit, Ende im Gelände, aus. Und das war für mich ein ganz wichtiger Punkt im Leben, dass ich gesagt habe, ich möchte in dieses Vergleichbarkeit, dass Leute mich an eine Wand drücken und sagen, nur dann, wenn sie das und das, dann und dann, so und so liefern, dürfen sie bei uns mitspielen. Habe ich gesagt, nee, und das nennen wir Aufdrehen der Auftragsrichtung. Ich habe gesagt, ich möchte in einer Position, wo ich mir die Kunden wünschen kann und die Kunden kommen, mit denen ich arbeiten möchte.
Ja.
Und da sind wir wieder bei einem Thema Solopreneurship, das schaffst du nur, wenn du ein eigenes Angebot draußen hast, produktorientiert und dich nicht zu sehr von Kunden, die eben ausschreiben, abhängig machst. Mhm.
Genau. Und was du aber, oder ein wesentlicher Bestandteil aus meiner Sicht ist, dass ich diese gewisse Sicherheit im Hintergrund habe, dass ich auch mal Nein sagen kann oder einfach mir mein Paket, mein Angebot so baue, dass ja auch gewisse Kundengruppen abgeschreckt werden, ja. Also durch, das kann ja verschiedene Mechanismen sein. Das kann der Preis sein. Oder Beispiel aus meiner Praxis ist, dass ich für meine Kunden telefonisch nicht erreichbar bin. Hm. Wenn sie mich sprechen wollen, dann können wir das gerne machen. Dann gibt es einen Terminplaner, können sich einen Termin aussuchen, der für sie passt. Dann ist automatisch da ein Google Meet-Link drin und man trifft sich zu einer vorgesehenen Zeit. Ist für mich besser, ist für den Kunden besser, ist kann man besser vorbereiten, hat man mehr von dem Termin und ich bin nicht irgendwie rausgerissen. Das ist so ein Punkt, ja. Und der zweite Punkt ist, dass ich vielleicht allein durch so ein Erstgespräch oder sowas vorselektiere und Kunden oder Firmen, die mit so einem Mechanismus nicht klarkommen oder die sagen, okay, ich zahle nicht upfront, den Betrag oder solche Dinge, die fallen dann halt durchs Raster und sind dann auch nicht meine Kunden. Und so kann ich dann natürlich auch ausselektieren. Dann, ne?
Absolut, absolut. Mhm. Und da ist es so, dass wir immer raten, wenn jemand von einem smarten Konzept, von einem klassischen Konzept rübergleitet zu einem smarten Konzept, ist es nicht so, dass du die alten Kunden einfach absagst. Du schreibst nicht einen blauen Brief und sagst, ab jetzt mache ich nur noch das. Sehr taktisch unklug, sondern man geht einfach aus den Kunden, wo man nicht mehr so gerne arbeitet, raus, arbeitet immer eine gute Leistung. Es geht um Reputation. Mhm. Ich liefere immer eine gute Leistung. Aber bei bestimmten Leuten gehe ich nicht mehr dem Folgeauftrag hinterher, sondern ich lasse es einfach ausleichen. Mhm. Gehe nicht mehr ins Follow-up. Und wenn die nochmal kommen, ist auch okay, aber dann habe ich keinen Akquiseaufwand, dann nehme ich sie nochmal mit, aber ich lasse sie auslaufen. Mhm. Und bei anderen ist es so, dass wenn sie neu reinkommen, dass ich die neuen Spielregeln sage. Dass ich sage, doch, wir machen das. Und das wäre eine Spielregel, zum Beispiel telefonisch nicht erreichbar. Mhm. Grundregel in einem smarten Konzept, es gibt niemals deine Handynummer raus. Das ist oberste Gesetz.
Ja.
Und es gibt noch andere Gesetze. Weil wenn du das tust, bist du klack in der Falle in der Steuerbarkeit durch andere. Und wann, und da sind wir bei den Finanzen, wann kommt das Geld rein? Ein Definitionspunkt für ein Product as Service ist, dass vorne bezahlt wird für das Produkt, nicht hinten. Und das gehört alles zu dieser Drehen der Auftragsrichtung dazu, dass man eine Struktur bekommt, die für den Kunden fair ist, aber die dich aus der, dass der andere dich klemmt und steuert. Da bist du nicht mehr drin. Wenn du das jetzt kombinierst, wie du sagst, mit einer guten Rücklage, mit einer guten finanziellen Struktur, du weißt, der Fallpunkt ist da, ich sehe den schon, ja, also den spüre ich schon und ich sehe das alles im grünen Bereich, dann kämpfst du nicht mehr um die 1.000 Euro, sondern kannst du in der Situation mit einem anderen gut umgehen. Beispiel bei uns ist das in den Kursen so mit Stornos, ja, also wenn jemand nicht kommt zu einem Kurs und das wird vorher bezahlt bei uns und wir haben auch Hochpreiskurse. Ja, die Amerikaner schicken dann den Rechtsanwalt, ja, also mit allen Registern und dann, es gibt sogar Plattformen, die haben das Inkasso-Modul automatisiert eingebaut. Ist nicht meine Art, mit anderen umzugehen, da würde ich immer erst hinschauen, wie ist das, also es ist beziehungsorientiertes Arbeiten und wenn ich jetzt wirklich jeden Groschen brauche, dann habe ich nicht die Freiheit, einem anderen zuzuhören, zu sagen, was ist der Grund, dass du etwas nicht schaffst. Ich habe keine Flexibilität und das wiederum führt zu dieser finanziellen Unfreiheit. Ich muss Druck ausüben, um meine Zahlen zu erreichen. Wenn ich Druck ausübe, gibt es Gegendruck und du bist in dieser alten Spirale von Dingen, die sich aufbauen. Ja. Und ich merke, das möchte ich in meinem Leben nicht haben. Es gibt zu viel in dieser Welt. Deswegen würde ich ein Leben gerne haben, wo Finanzen, und da sind wir wieder dieser Freiheitsaspekt, eine gesund machenden, ruhig machenden, frei machenden, fließenden Effekt haben. Deswegen sprechen wir auch manchmal von einem Flow-System, dass du einfach in der Liquidität bist im Cashflow.
Aber dann ist ja auch umgedreht so, dass die Werte, die ich habe, die ich für mich definiert habe, die muss ich mir quasi auch leisten können. Ja? Wenn ich Werte mir aufstelle, ich aber mit dem Rücken zur Wand stehe jedes Mal, jeden Monat am Ende des Monats, dann komme ich oft in Situationen, dass ich meine Werte mir nicht leisten kann, oder?
Das ist exakt die Problematik. Wenn Menschen sich zu früh die Freiheit holen, und das ist häufig bei Kreativen der Fall. Also wir kriegen viele Fachexperten bei uns in die Gruppen rein. Also das sind Techniker, Ingenieure, you name it, Developer. Also alle, die so wie bei du irgendwo bei Corporate auf C-Level oder wie auch immer arbeiten und die auch gut Brötchen verdienen. Und dann kriegen wir aber auch Leute aus dem Kreativspektrum rein. Also freie Künstler im Gesundheitsbereich, die ein oder andere Nische, wo man sagt, ich bin da reingegangen, weil das ist mir wichtig. Und du siehst sofort beim ersten Blick, okay, sie haben sich ihre Freiheit genommen, aber die Finanzen stimmen nicht.
Ja.
Und da müssen wir nacharbeiten. Da müssen wir sagen, bevor du in die Freiheit gehst, weil die wollen natürlich bei uns in den Kurs, weil sie die Freiheit haben wollen. Die wollen auch den Freipunkt haben. Und ich sage, yes, ich bin genau für diese Freiheit. Definitiv bist du auch im richtigen Kurs. Aber jetzt ein bisschen strenger, deine Zahlen stimmen nicht. Und wenn deine Zahlen nicht stimmen, gibt es zwei Möglichkeiten. Du gehst noch weiter im Lebensstandard runter, können wir darüber sprechen. Ist in Ordnung. Und ich weiß, was Askese ist. Können wir definitiv durchbuchstabieren. Auch das ist möglich. Man kann mit sehr wenig Geld sehr glücklich sein. Und Frugalisten geht noch eine Etage nach unten. Alles möglich. Die Frage ist aber, willst du das? Lass uns kurz drüber sprechen. Lass uns das mal hochrechnen und durchrechnen. Und dann kommt manchmal der Punkt, dass sie sagen, okay, verstanden. Und ich sage, spätestens, wenn du keine Rücklagen hast, ist es nicht spaßig. Dann kannst du dir das eben nicht erlauben, mal für 2 Monate das zu machen. Und damit bin ich 100% bei dir. Du brauchst, und da wird Geld tatsächlich zu einem freiheitsbildenden Element, du brauchst eine gewisse Menge an Geld, um psychologisch gut drauf zu sein. Und das ist jetzt nicht nur eine ideologische Aussage, so, sondern psychologische Geschichten. Also wer da mehr darüber wissen will, Psychologie der Knappheit ist also wissenschaftlich untersucht. Hast du wenig Geld, triffst du schlechtere Entscheidungen.
Ja. Kann ich nachvollziehen. Okay, Psychologie der Knappheit. Ja. Vielleicht zum Abschluss nochmal in dem Buch, was ihr jetzt ganz frisch auf den Markt gebracht habt, habt ihr mal 16 psychologische Typen identifiziert. Welche unterschiedlichen Rollen haben die?
Ich muss einmal das Diagramm holen, damit ich es dir richtig schnell, weil sonst muss ich, stotter ich sie rum.
Okay.
Und zwar, okay, wir haben vier Bereiche. Wir haben den Bereich der Vielausgeber, der Jongleure, der Wenigausgeber und der Wirtschafter. Und es gibt bei den Vielausgebern und den Jongleuren Tendenzen zu destruktivem Verhalten mit Geld. Wir sagen nicht, dass alles schlimm, aber wir sagen, das ist im Umgang, wie wir das mit dem Geld nicht in unserem Freiheitssystem wollen. Und die Wenigausgeber und die Wirtschafter sind für uns eher konstruktive Verhaltensmuster. Aber okay. Du musst es dir vorstellen wie so ein gleitenden
Übergang. Ja.
Bei den Vielausgebern gibt es die Statuskäufer, haben wir darüber gesprochen, die sagen, ich brauche einen Porsche, sonst bin ich nichts. Mhm. Und es gibt verschiedene Formen von Status, also Mode, Urlaub, andere Dinge.
Ja.
Es gibt die Nullnuller, das ist eine Generation von jungen Menschen, deren Eltern Geld haben und die sagen, das Geld ist doch da. Mhm. Also worüber sprichst du? Also ist doch da. Also die geben aus, sind nicht bereit, Verantwortung zu übernehmen. Wenn du die als Selbstständiger ein Team nimmst, die werden keine Leistung bringen, weil sie das gar nicht
machen. Die kennen sie auch nicht anders.
Ja.
Das war also, ja immer da.
Mein Gehalt, das Gehalt muss doch kommen. Also wieso sprichst du mit mir über das, dass ich den Job fertig gemacht habe? Das gibt es doch keinen Zusammenhang zwischen. Dann die Shopper, das ist tatsächlich so, das Kaufen macht für Leute häufig emotional was aus. Mhm. Und wenn du das nicht im Griff hast, dann gerade in unserer heutigen Welt, also geh mal bei Amazon rein, Sonderangebot oder so, die Welt weiß schon, wie sie dich...
Überall präsent, ja klar. Ja. Mhm.
Und das, was aber am häufigsten ist, was am gefährlichsten ist und am wenigsten gesehen wird, ist, das nennen wir den Locheimer. Der Locheimer ist der diese kleinen Abflüsse nicht im Überblick hat. Mhm. Du hast eine Komponente laufen mit 12 Euro im Monat. Du hast da noch ein Zeitschriftenabo. Du hast vergessen, bei der Krankenversicherung einen bestimmten Tarif nicht zu kündigen.
Der Handyvertrag hat sie aus Versehen verlängert um 2 Jahre, obwohl ich ihn gar nicht mehr brauche und so weiter.
Okay. Die meisten sagen, es ist doch Kleinkram. Das mache ich nebenbei. Mhm. Wir haben gesagt, schaut mal genau hin. Die sind hinterher so bleich geworden, was sie monatlich an Geld verlieren, dass sie gesagt haben, so, das ist das, okay, der Locheimer, die Jongleure, der Spekulant. Der Spekulant ist jemand, der immer nach einer Anlage sucht, die sich überdurchschnittlich rechnet. Also ich steige unten in Krypto ein, steige oben aus. Gold ist nicht mehr angesagt, sondern Platin. Und Platin am besten hebeln mit einem 15-Sterne-Derivat. Und das noch, du verstehst, das Schema ist, er versucht aus Luft Geld zu machen.
Ja.
Und der Spekulant ist nicht der Anleger. Der Anleger geht in Werte rein und investiert in Dinge, wie auch Unternehmer investieren. Das ist eine andere Geschichte. Schnäppchenjäger ist der sagt, ich muss mein Geld nicht umgehen, weil irgendwo gibt es das günstig. Mhm. Und ja.
Man sieht dann auch beim Fernseher, dass der von 800 auf 500 runtergesetzt war und sieht, dass er 300 Euro gespart hat. Ne?
Genau.
Und nicht 500 Euro ausgegeben hat.
Absolut. Und beim Schnäppchenjäger ist es so, es ist ein Impulskäufer. Das heißt, dass ich günstig einkaufe, ist durchaus sinnvoll. Also auch wir schauen, dass wir günstig einkaufen.
Natürlich. Definitiv.
Aber es ist so, der Schnäppchenjäger ist so, oh, da ist ja noch eine Jacke für, die ist ja auch günstig, dann nehme ich die zweite Jacke mit. Und das ist es nicht. Der Schuldenmacher ist der sagt, okay, wenn Geld nicht da ist, dann gehe ich zu jemandem und hole es mir. Und das kann die Bank sein. Im schlimmsten Fall ist die Dispo. Ich habe einen Menschen kennengelernt, der hat in einer Krisensituation sich einfach mehrere Kreditkarten geholt und jedem den Dispo bist. Also wenn du mehrere Kreditkarten bis zur Kante gehst, hast du ein Zinsvolumen drauf.
In USA gang und gäbe, ja, dass ich dann auch mit der einen Kreditkarte die andere tilge und dann wieder eine neue abschließe und das geht dann so rein um.
Das löst eine Welle der Destruktion aus, die dich zerstört auf Dauer. Deswegen nennen wir das auch destruktive Muster, weil es auf Dauer nicht gut geht. Und der Vermeider ist jemand, der spirituell gut drauf ist, der irgendwie philosophisch auf allen Dingen, aber sagt, wenn es Geld ist, wird es böse. Und wir haben in Deutschland diese Flanke wächst. Sagt, der Staat ist falsch gemanagt, aber würde er gut gemanagt sein, könnten wir allen Grundeinkommen geben, wir könnten alle Menschen in Deutschland aufnehmen, wir könnten die Krankenhäuser bauen, die Kitas bauen, wir könnten die Renten erhöhen, wir könnten auch das öffentlich. Das heißt, die haben einen Forderungskatalog, der wird immer größer. Und wenn ich sage, ja, und was machst du? Ja, sie vermeiden selber auch Vermögen aufzubauen. Und okay, ja. Wir kommen mal zu den fröhlicheren Dingen. Die wenig Ausrede. Ja. Das eine sind die Genügsamen. Das sind die, die haben ein Investieren, die haben, andersrum, die kommen mit wenig aus, sind damit zufrieden. Aber, und das ist bei ihnen das Muster, sie investieren nicht. Die Genügsamen, denen reicht das einfach. Und deswegen haben sie die finanzielle Dimension nicht. Aber es ist schon mal ein guter Anfang. Damit können wir was machen. Die Frugalisten sind genau die anderen. Sie kommen mit wenig aus, haben aber einen hohen Planungsgrad. Das heißt, die machen das strategisch, taktisch, sagen wenig ausgeben, viel. Die Minimalisten, das ist so diese japanische Art, diese Marie Kondo-Art. Also kauf dir wenig, aber das dann richtig und pflege es und sei nett. Und das macht total Sinn. Brito und ich sind auf manche Sachen stolz, die wir seit 30 Jahren nutzen. Wo ich sage, wenn du etwas 30 Jahre nutzt, hast du es viermal nicht ausgegeben.
Ja.
Und Beispiel bei unserer Küche, die wir hier im Haus haben, sagen wir, wir schauen, dass wir die so lange Jahre wie möglich nutzen. Und das ist die Frage, muss man immer modisch sein? Die Frage hinter dem und der Askete ist derjenige, der nicht korrupt sein möchte. Das heißt, er vermeidet Dinge, um nicht im Charakter korrupt zu sein. Das ist gut beim Geld, weil du nämlich eine Distanz hast zum Geld. Aber der Asket ist auch in der Gefahr, dass er eben nicht investiert. Weil er sagt, das Geld ist nichts wert, deswegen wirft er es eigentlich weg.
Ah, verstehe.
Okay. Also hier sollte man, also hat die, diese vier Gruppen haben eigentlich das Potenzial, mehr zu investieren als andere. Das ist
ausbaufähig.
Genau, deswegen sage ich, das ist an sich konstruktiv, wenn es kultiviert wird. Und dann kommen wir zu den Sachen, die immer proklamiert werden in den Wirtschaftsbüchern. Das sind die Wirtschafter. Die unterscheiden wir in die Haushalter, in die Flow-Tracker, in die Anleger und die Entrepreneure. Die Haushalter sind die, die genau hinschauen. Das ist schon mal immer gut, weil du weißt, was passiert. Also der Locheimer passiert dort nicht, weil sie ihre Zahlen kennen. Das ist die, früher haben wir immer gesagt, die Frau des Hauses hält das Geld zusammen.
Ja.
Die wusste, was passiert. Das muss heute eigentlich, musst du tun, weil das Geld vielschichtiger fließt. Du kommst heute mit so einem kleinen Notizbuch nicht mehr hin. Weil es vielschichtiger ist. Der Flow-Tracker ist dann der, der das tut, aber ins Verhältnis setzt zu investierten Volumina. Das bedeutet, im Prinzip ist es der Haushaltsführende, der Wirtschaftende, aber mit einem taktischen Wissen über das, was er tut. Und das ist bei einem reinen Haushalter, der sagt, ich habe heute 3 Euro ausgegeben und 5 dafür, der weiß, was er ausgegeben hat, der weiß aber auch nicht, wie es taktisch eingesetzt wird.
Ja.
Du hast den Anleger, der Anleger ist der, die Gegenposition zum Spekulanten, der Anleger investiert. Er sagt aber nicht, ich muss jetzt die wildeste Sache auf dem Markt haben, sondern ich suche nach Dingen, die wertvoll sind und sich auch im Wert erhalten und die, ich sage auch immer, irgendeinen Sinn machen. Also ich möchte nicht investieren in Sachen, die vollkommen schräg sind. Und da gibt es Sachen. Also es ist möglich, als Unternehmer, als Aktienanleger Sachen zu finden, die Sinn machen. Also schöne Sachen auch. Und der Entrepreneur, darüber haben wir die ganze letzte Folge gesprochen, ist derjenige, der wirtschaftet und eigene Werte schafft und diese eigenen Werte verkauft, sei es als immaterielle Leistung oder als Produkte. Und ein Unternehmen ist bis heute für mich eine Leistung, die ein Geld wert ist. Und wenn du es richtig machst, kannst du sogar das Unternehmen verkaufen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Und diese 16 Muster helfen einem so ein bisschen bei sich Tendenzen zu entdecken.
Ja, ja. Ich habe mich das eine oder andere Mal wiedererkannt.
Ich frage jetzt nicht, wo. Aber und es ist ja häufig, ist ja immer ein Weg zum Bewusstsein, dass du sagst, ich bin in einem unbewussten Zustand und dann sehe ich auf einmal ein Raster und sage, stimmt, da ist eine Ecke, über die habe ich noch nicht so nachgedacht. Und diesen Blindspot ein bisschen auszuleuchten, das hilft einem, die 5%, 10% weiterzukommen, die man in einer unbewussten Handlungsstruktur eben nicht schafft.
Viel Material, würde ich mal sagen. Ich schaue mal auf die Uhr. Wir haben immer noch an der Oberfläche gekratzt, aber ganz viel besprochen und das war wirklich super wertvoller Input für uns. Ich kann mir vorstellen, dass da der eine oder andere Hörer oder Hörerin sich mal mit dir noch mal ein bisschen näher auseinandersetzen will. Jetzt suchst du dir deine Kunden ja selber aus. Was bietest du denn an derzeit, gerade auch in Bezug auf Freipunkt?
Also wir haben eine Freipunkt-Gruppe und die leitet bei uns FM, Frank-Michael Roman, der beim VGSD ganz viel in dem Bereich arbeitet und das auch rauf und runter bis in die letzten Details kennt. Und wir werden auch zum Thema Freipunkt um unser Jubiläumsjahr herum im Bereich der Kalkulation Sachen machen. Weil die Einnahmebereich gehört ja die Frage der Kalkulation. Das heißt, wir schauen uns bei den Einnahmen Sachen an, wo kommt das Geld her? Und da haben wir ein, zwei Werkzeuge. Also der Smart Business Kalkulator ist ein schneller rechnendes Werkzeug als ein Businessplan. Ganz einfach, um die Lust zu machen, ein bisschen mit Zahlen schneller rumzuspielen.
Ja.
Der wird häufig sehr gerne als Anfang genommen, weil man sagt, okay, ich habe bisher, ich weiß meine Preise schon, aber ich habe es nicht wirklich jetzt runterbuchstabiert auf 3 Jahre. Und das kannst du da sehr schnell machen, eingeben die Zahlen und sagen, okay, wenn das nur das passiert, dann kommt am Ende ungefähr das raus. Und diese schnellen Berechnungen, die helfen dir häufig mehr weiter, als wenn du jahrelang ganz tief reingehst. Das sind, wenn du so willst, dort die beiden großen Angebote. Einmal Freipunktgruppe und das zweite ist quasi besser kalkulieren, besser hinschauen in die Zahlen.
Verlinken wir natürlich auch alles in den Shownotes. Alle Links, wie du erreichbar bist, du bist natürlich dann auch auf LinkedIn, sonst irgendwelche Kanäle,
nee, die LinkedIn du bespielst. Hat unser Favorite, LinkedIn. Definitiv.
Okay, ja. Perfekt. Und ihr habt einen Newsletter, der auch sehr informativ
den
ist.
Den, ne? Wir sehen vor allem, Think Smart Newsletter auf jeden Fall.
Ehrenfried, herzlichen Dank. Das war länger als ursprünglich geplant, aber ich möchte keine Minute missen. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Ich fand es super informativ, habe viel gelernt und mich das eine oder andere Mal ertappt gefühlt und sag da danke dafür.
Thorsten, ich habe zu danken. Dir alles Gute.
Klasse, dass du bis zum Ende dabei bist. Das war's mit dem Smartpreneurs Odyssey Podcast. Noch mehr inspirierende Einblicke und praktische Tipps, die es uns nirgends gibt, findest du im Smartpreneurs Odyssey Newsletter. Wie fandest du die Folge? Teile gern deine Gedanken, Feedback und Fragen. Du kannst mit mir über Social Media direkt per E-Mail oder über Voice Message Kontakt aufnehmen. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Dein Input ist mir wirklich wichtig und ich freue mich riesig über deine Rückmeldung. Tausend Dank, dass du heute dabei warst. Sei gespannt und bleib dran für mehr Insights und spannende Geschichten. Neue Folgen gibt's immer Montag früh. Am besten, du folgst dem Podcast in der Podcast-App deiner Wahl, damit du nichts verpasst. Wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich über deine 5-Sterne-Bewertung. Alle Links dazu findest du immer in den Shownotes und auf meiner Webseite unter smartpreneursodyssey.com. Bis zum nächsten Mal.